Wir sollen ja alles ganz herzlich grüßen. Ich habe mit ihr telefoniert und dann habe ich gesagt, weißt du, ich bin sehr gespannt, wie viele hitzebeständige Christen da sind. Und wenn ich euch sehe, dann bin ich glücklich, ist fantastisch. Ich bin auch hitzebeständig. Das ist auch etwas Wichtiges. Es gibt auch Eisheilige. Aber mit Eisheiligen haben wir nichts zu tun heute Abend. Also ich bin glücklich, euch zu sehen. Meine Lieben, ich möchte einmal den Freund angeben. Unsere Zeitschrift, hinten auf dem kleinen Tischchen da im Saal, liegen sie, nehmt sie mit, natürlich kostenlos, verteilt sie. Und dann habe ich hier noch das Buch Israel, das große Wunder. Jerusalem, Hauptstadt Israels, Stadt des großen Königs, Erbteil des Friedens. Freunde, ich habe als erste Auflage 40.000 drucken lassen und die sind weg. Und jetzt kommt schon die zweite Auflage und da gibt es bestimmt wieder 40.000 oder jedenfalls 35.000. Und es ist ganz wunderbar, was das ausgelöst hat. Hätte ich mir nie denken lassen. Aber der Herr ist einfach treu und es geht um die Wahrheit, wisst ihr, Freunde. Es geht um die Wahrheit. Und es ist so interessant, wie die Menschen angelogen werden und alles verdreht wird und so weiter. Und wenn ich das jetzt so sage, Freunde, dann möchte ich auch sagen, dass ich vom 20. Jahrhundert bin. Ich habe das live miterlebt. Und letztes Jahr sind wir 50 Jahre, das war Jubiläum, 50 Jahre lang, jedes Jahr, 2, 3, manchmal auch 4-mal in Israel gewesen. Ich kenne Israel bedeutend besser als die Schweiz. In der Schweiz wohne ich und in Israel reise ich herum. Deshalb kenne ich das Land sehr, sehr gut. Freunde, das Büchlein, wenn jemand mithelfen will für die nächste Auflage, der kann da vielleicht 5 Euro geben. Und wer das nicht, der soll es mitnehmen. So. Es geht einfach nur darum, dass die Wahrheit unter die Leute kommt. Und ich bin so glücklich über diese Gemeinde. Diese Gemeinde unterstützt Israel. Wir bekommen andauernd wieder Anfragen, telefonisch von Menschen in Not. Und wir kennen sie, wir wissen, dass es stimmt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, über Deutschland das gut abwickeln zu können, diese Geldtransferion. Und meine Lieben, es ist einfach klar, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Wer Israel flucht, Freunde, der ist verflucht. Und es ist einfach sichtbar, wie Gott, der Herr, jetzt dieses Volk aus allen Nationen und aus allen Kontinenten jetzt sammelt. Meine Lieben, ein Exodus nach dem anderen und die verschollenen Stämme. Israel, die 10 Stämme, die sind alle gefunden und sie sind alle da. Und jeden Tag kommen Menschen an, jeden Tag, den Gott gibt. Und dann ist das eine solche Emotion, wisst ihr, wenn die heimkommen ins Land der Väter. Und da spielt sich so Unwahrscheinliches ab. Aus dem Jemen kommen sie, von überall kommen sie. Und meine lieben Freunde, da war einer, der war 103 Jahre alt. Und der 69-jährige Sohn hat ihn aus dem Flugzeug getragen, im Huckepack. Und dann wollte er unbedingt auf die Erde und dann hat er den Asphalt geküsst und starb auf der Stelle. Er war noch heimgekommen ins Land der Väter. Es ist wirklich etwas ganz Großartiges. Also betet, Freunde, betet für die Regierung, betet für ihre Politik. Die machen Fehler, das sind Menschen, wie alles andere Menschen sind. Und sie dürfen Fehler machen, denn nur der macht keine, der nichts tut. Und Freunde, die tun eine ganze Menge. Das ist ganz fantastisch und Gott segnet sie. Ich habe jetzt heute Abend ja ein interessantes Thema, diese beiden Bibelstellen, die wir gehört haben, die sind sehr, sehr wichtig. Und ich möchte auf diese Frage, warum toben die Nationen, möchte ich gleich dann antworten. Und zwar mit der Heiligen Schrift. Meine Freunde, warum toben diese Heiden so umsonst? Und ich möchte euch das einmal als Einleitung lesen in der Offenbarung des Johannes. Und hier habe ich eine Stelle gefunden im Kapitel 11 und hier lese ich den Vers 18. Ich möchte hier betonen, meine lieben Freunde, die Offenbarung des Johannes, das ist falsch. Johannes ist nur der Schreibknecht. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Das steht im ersten Vers. Und diese Offenbarung, diese Apokalypse, diese Enthüllung, die hat er seinen Knechten geschrieben und geschickt, und das ist wunderbar. Freunde, was steht da? Offenbarung 11, Vers 18. Die Nationen sind zornig geworden. Und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit der Toten zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen, den Abgesonderten, zu denen gehören wir, und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen, und zu verderben, die Erde verderbt haben. Herr, ich bitte dich für diesen Abend, Herr. Ich danke dir für ein jedes, das durch die Hitze hierher gekommen ist. Und ich preise dich, dass es so angenehm ist in diesem wunderbaren Gotteshaus. Und jetzt bringe ich dir, Herr Jesus, meine Predigt. Ich will lehrmäßig dienen heute Abend. Herr, gib Gnade und offenbare dich und verherrliche dich durch den Heiligen Geist, du König der Juden. Ich danke dir und ich preise dich für alle, die dich jetzt schon sehen und zu der Leibesgemeinde gehören. Und die anderen, die noch blind sind, denen ist Blindheit widerfahren, Herr. Ich freue mich auf den Tag, wenn sie dich dann sehen, in deiner ganzen Herrlichkeit. Welch ein Tag wird das sein? Und Herr, jetzt öffne uns dein kostbares Wort. Und alle Ehre und aller Ruhm gehört dir ganz allein, Herr, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Die Nationen sind zornig geworden. Meine Freunde, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was sich alles tut, jetzt auf dieser Welt. Ich habe eine Frau kennengelernt, eine ganz interessante Person, sie dient dem Herrn. Die hat mir gesagt, ich sehe nie fern, ich höre mir nie Nachrichten an. Und ich lese keine Zeitung, aber ich diene dem Herrn. Dann habe ich gedacht, das ist schon ein Ding. Ne? Wisst ihr, Freunde, das sind so Menschen, die sind schon halb entrückt. Kennt ihr die? So. Man ist keine Stunde sicher, wann sie abheben. Ne? Und so weiter. Aber eine ganz liebe Frau, ich habe gesagt, du hör mal, bleib wie du bist, das ist schon in Ordnung. Aber ich kann das nicht. Ich bin noch mit beiden Beinen auf dieser Welt. Und ich muss die Zeichen der Zeit erkennen und sehen. Und wenn ich das tue, Freunde, dann bin ich in einer Naherwartung mit meinem Gott. Und das ist so wichtig. Und wir sehen einfach, meine lieben Freunde, wir sind im Frühling Gottes, die ganzen Bäume schlagen aus und da ist dieser eine Baum, dieser Ölbaum. Das ist etwas ganz Fantastisches. Meine Freunde, die Nationen sind zornig. Demonstrationen über Demonstrationen. Und Freunde, Streiks über Streik. Jetzt hier in Deutschland, dass die Fluggesellschaften, die wollen jetzt wieder streiken, weil jetzt die Zeit des Urlaubs gekommen ist. Jetzt kann man am meisten stören und alles Mögliche. Wir gönnen denen ja einen tollen Lohn und alles. Aber Freunde, der Zorn, manchmal sind ja Millionen auf der Straße und zu demonstrieren und dann gibt es Totschlag und Mord. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sprengen sich in die Luft, meine Freunde, aus einem Fanatismus raus. Und sie meinen dann, sie seien dann gleich bei Allah und hätten da dann diese Jungfrauen da zur Verfügung. Und also, Freunde, es ist eine verrückte Zeit. Stimmt das? Ganz unwahrscheinlich. Ich möchte jetzt, meine lieben Freunde, das Lukas-Evangelium aufschlagen und hier haben wir es mit dem ganz großen Propheten zu tun. Ich lese euch vor und sage euch genau, wo steht. Auf Erden wird den Leuten bange sein. Und sie werden sagen, und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Denn auch der Himmelkräfte werden sich bewegen. Freunde, das sind Herrenworte. Das sagt Jesus ganz persönlich. Und er spricht von der Endzeit. Wenn ich sage Endzeit, Freunde, dann rede ich nicht von Weltuntergang. Wir sind keine Weltuntergangsapostel, sondern, Freunde, wir wissen es. Es gibt Äonen, das sind Zeitalter. Im Moment leben wir im argen Zeitalter. Und wir gehen mit ganz großen Schritten dem nächsten Zeitalter entgegen und das ist das Messianische. Der Messias kommt. Glaubt es mir. Und ich kann euch sagen, es gibt kein Volk, kein Land auf der Welt, das eine solche Erwartung hat auf den Messias wie das Volk Israel. Unwahrscheinlich. Sehr viele werden gläubig an ihren Jahwe, an ihren Gott. Und sie wissen jetzt, der Messias muss kommen, ein Erretter, ein Erlöser. Wir sind ja nur von Feinden umringt, aber Freunde, da tut sich auch wieder was. Es ist dermaßen interessant. Und ich möchte euch sagen, schaut gebannt in den Nahen Osten, dort macht Gott Geschichte. Dort. Und Jesus, der König der Juden, er hat das ganz klar gesagt, vorausgesagt, und ich meine, wir haben jetzt schon einen Text gehört miteinander aus Jesaja 17, war das, gell? Ich habe mir das auch aufgeschlagen, Jesaja 17, und ich möchte hier eigentlich jetzt nur den Vers 12 lesen. Vers 12. Jesaja 17, 12. Da steht: Ich will aber deine Gerechtigkeit anzeigen und deine Werke, dass sie dir nichts nütze sein sollen. Du erarbeitetest dich, habe ich jetzt da den Jesaja oder den Jeremia 57, habe ich jetzt da auch noch aufgeschlagen, 57 von Vers 20 an. Da. Aber die Gottlosen sind wie ein ungestümes Meer. Das ist es. Die Gottlosen sind wie ein ungestümes Meer, das nicht still sein kann und dessen Wellen Kot und Unflat auswerfen. Die Gottlosen haben nicht Frieden, spricht mein Gott. Ein ungestümes Meer. Freunde, es handelt sich hier um das Völkermeer. Das Völkermeer. Ich habe es doch da, Kapitel 17, Vers 12. Das will ich dann noch lesen. O weh der Menge so großen Volks. Freunde, Milliarden Menschen gibt's. Milliarden. Und es ging so lang, Freunde, bis die Bevölkerung größer und größer wurde. So lang. Und jetzt haben wir eine Entwicklung in den asiatischen Ländern und in Afrika. Unvorstellbar. O weh der Menge so großen Volks, wie das Meer wird es brausen und der Getümmel der Leute wird wüten, wie große Wasser wüten. Ist das nicht unwahrscheinlich? Und wir sehen und erleben dieses Wüten, wisst ihr, heute sieht man ja alles im Fernsehen, in den Nachrichten. Wenn da irgendetwas ist in China, dann sehen wir das. Das wird uns angezeigt. Das Wüten der Völker. O weh der Menge so großen Volks, wie das Meer wird es brausen. Das Getümmel der Leute wird wüten, wie große Wasser wüten. Es wird schlimmer, Freunde. Es wird nicht besser. Die Welt wird unregierbar. Und deshalb der Schrei nach einem starken Mann. Und der starke Mann wird kommen. Und das wird der Antichrist sein. Und er wird dann endlich den Frieden bringen. Und Weltherrschaft, hat man keine Angst mehr vor den Atombomben und all dem Zeug. Jetzt rüsten sie ja wieder, habt ihr das gemerkt? Die ganzen Nationen, Amerika, Russland, China jetzt, die rüsten. Und doch nicht fürs Museum, Freunde. Das ist einfach doch nicht der Fall. Wir leben in dieser Zeit und wir müssen uns mit der Zeit abfinden. Aber Freunde, es ist so wunderbar, wie wir gehört haben. Wir sind geborgen in der Hand unseres Herrn. Und nichts und niemand kann uns von ihm trennen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir das sehen. Ach, ich denke an diese Männer, wisst ihr. Sie waren dermaßen enttäuscht. Die Hoffnung hat sie wieder einmal verlassen. Und sie wollten nichts mehr wissen. Und sie resignierten. Und sie haben Jerusalem verlassen, Freunde, Zion hinter sich gelassen. Nur weg! Ins Wochenendhaus. Niedergeschlagen. Und plötzlich der Dritte, der da mitkommt, plötzlich da mitläuft. Und fragt, was ist denn mit euch los? Ach, hast du denn nichts gehört, was da passiert ist in Jerusalem? Wir meinten, er würde Israel erlösen, sei der Messias. Er würde kommen, um diese Römer zu vertreiben und uns zu befreien von diesem Joch. Und dann redet er mit ihnen. Freunde, öffnet ihnen das Herz, den Verstand, erklärt ihnen die ganzen Propheten. Alles, was von ihm geschrieben steht, auch in den Psalmen, das steht ganz genau. Und plötzlich kommen sie an diesen Flecken da, dieses Emmaus, und dann sagen sie, Herr, bleibe bei uns. Denn es will Abend werden. und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns. Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Ein Kanon. Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr, bleibe bei uns. Und wenn du ihm sagst, Herr, bleibe bei mir, dann tut er das, dann kommt er zu dir herein. Und dann bricht er das Brot und dankt Gott und dem Vater und alles. Er will mit dir feiern, er ist bei dir alle Tage, er ist der Auferstandene, der Lebendige, der Allgegenwärtige, meine lieben Freunde, ist das nicht fantastisch? Und dann sagen sie, als sie aufbrachen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, brannte es nicht. Und sie kommen zu den Jüngern, verbarrikadiert in ihrer Stube, ängstlich, alles verriegelt, plötzlich ist er da. Und jetzt erschrecken die, zwar sind die gekommen und haben gesagt, wir haben den Herrn erlebt, wir haben den Herrn gesehen und sie reden darüber. Und meine lieben Freunde, jetzt ist er da und jetzt erschrecken die. Das ist der Osterschrecken, kennt ihr das? Und stellt euch mal vor, jetzt zeigt er ihnen seine Wunden und ach, er muss alles zeigen. Er ist ja hin und her gegangen, 10-mal zwischen einer Dimension und der anderen und hat sich offenbart und gesagt, habt ihr nichts zu essen da? Ich bin kein Gespenst. Und er aß, Freunde, Fisch und Honig und es blieb bei ihm, da war ein Körper. Ein auferstandener Körper, der Auferstehungsleib, den hat er gehabt. Meine lieben Freunde, es will Abend werden. Und jetzt können wir nur das eine sagen, Herr, bleibe da, bleibe bei uns. Du hast gesagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich bin da. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin da. Vertrau mir. Freunde, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Meine lieben Freunde, ja, es sieht ganz eigenartig aus. In dieser Welt. Die Völker sind zornig geworden. Sie rüsten wieder auf. Stellt euch mal vor, es gibt ein paar Atomwaffen weniger. Wisst ihr warum? Das ist altes Zeug. Jetzt haben sie viel bessere. Es wird aufgerüstet. Das Ältere, was nicht so wahnsinnig tötet, das machen sie weg. Ganz neue Sachen. Neuesten Raketen. Und auch die kleinen Völker, die sind zornig geworden. Drohen der Weltmacht Amerika. Schießen eine Drohne ab. Die drohen, im letzten Moment hat er noch gestoppt. Ich weiß nicht, ob ihr das miterlebt. Freunde, wir sind auf einem Pulverfass drauf. Und wisst ihr, was das bedeutet? Jesus kommt. Mach dich bereit. Wenn es anfängt zu geschehen, so erhebet eure Häupter, denn, was denn? Eure Erlösung. Na, ihr seid ja noch da. Ich freue mich von ganzem Herzen. Meine Lieben, jetzt haben wir eine Uhr, an der wir genau sehen, wie spät es ist. Und diese Uhr, meine lieben Freunde, das ist Israel, das Judenvolk. Wenn ihr wüsstet, wie dieser Staat entstanden ist und was das alles gebracht hat, lest das nach. Ich zeige sogar, wie Gott Adolf Hitler gewarnt hat. Ich zitiere sein Buch Mein Kampf auf Seite 68. Freunde, Gott hat den Menschen noch gewarnt. Denn Israel ist der Augapfel Gottes. Das geht nicht. Freunde, das ist unwahrscheinlich. Und ich verstehe so viele Juden, die auch fragen, warum? Warum? Wo war Gott bei diesem Holocaust? Wo war Gott? Er war da. Er hat eine König den Baum leben lassen und die zog herum. Dann haben wir jetzt dieses Buch von diesem Mädchen da, das Tagebuch, eines der bekanntesten Bücher der Welt. Meine Freunde, es wird verkauft und es wird darüber geschrieben und alles Mögliche. Er hat es zugelassen. Und ich will euch etwas sagen, Freunde, wir können nicht alles verstehen, denn wir haben nur einen kleinen Kopf. Und meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern da ist der Himmel und Erde, ist da dazwischen, das sind so gewaltige Dinge. Aber dieser Gott, meine lieben Freunde, hat zu diesem Volk gesagt, du sollst leben. Und sie leben und sie sind da. Und durch diese schreckliche Verfolgung, plötzlich sind sie erwacht, dass sie Juden sind. Wenn ich noch an diesen einen denke, meine lieben Freunde, er hat eine Gemeinde gegründet in Jerusalem mit einem interessanten Namen. Ich habe ihn gefragt, ob er denn da jetzt verwandt sei mit diesem großen General Goren. Sagt er, nein, gar nichts. Aber ja, er sei hier. Ich war in seiner Gemeinde. Und dann sage ich, ja, wie bist du denn Christ geworden als Jude? Sagt er, ja, durch Adolf Hitler. Sag ich, was? Sagt er, ja, natürlich, wir wussten überhaupt nichts vom Judentum. Mein Großvater hat das Eiserne Kreuz bekommen im Ersten Weltkrieg. Wir hatten keine Ahnung, wir waren Deutsche und wollten gar nichts anderes sein. Durch Adolf Hitler habe ich gewusst plötzlich, dass ich Jude bin. Und als ich meinen Freund wiederholen wollte zur Schule, hat er mir gesagt, hol mich nie mehr ab, du dreckiges Judenschwein. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das denn? Und dann kamen die großen Ferien, dann hat er plötzlich die Bibel gelesen, Freunde, das Neue Testament. Plötzlich hat er gesehen, ja, das sind ja auch Juden im Neuen Testament, die da schreiben. Und dieser Jesus war ja Jude. Und dann wurde er ein Kind Gottes, Freunde, und dann hat er gewusst, als Jude muss ich jetzt nach Israel. Und er ging in den Kibbutz. Und sobald er den Kibbutz verlassen konnte, Freunde, war er in Jerusalem, um diese Gemeinde zu gründen. Und ich weiß noch, als ich mich verabschiedete, hat er gesagt, du, sag den Gläubigen da in Europa, sie sollen endlich voranmachen. Mit uns Juden kommt der Herr dann schon zum Ziel. Aber jetzt macht, dass ihr vorwärts macht, damit die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist. Ich habe ihn gedrückt und gesagt, ich werde es ausrichten. Israel. Meine lieben Freunde, 50 Jahre Jubiläum letztes Jahr. Es war interessant, dann habe ich gesagt, so jetzt nach 50 Jahren, jetzt will ich nur einmal gehen. Im September Israel mit Muse, was Neues. Und was soll ich euch sagen? Im April hatten wir plötzlich, die Sonja und ich, Entzugserscheinungen. Wir hatten das Gefühl, ja jetzt müssen wir doch nach Jerusalem, jetzt müssen wir doch nach Israel. Und das haben wir zusammen besprochen. Und sagen, du hör mal, das ist ganz komisch. Und jetzt im September gehen wir, jetzt haben sie mir nach Griechenland telefoniert. Ich soll ja nichts mehr sagen. Die Reise sei völlig ausgebucht. Meine lieben Freunde, es ist wunderbar. Wir müssen den Menschen zeigen, die Zeichen der Zeit und dieses Volk, das aus allen Nationen und Kontinenten wieder zurückkommt in das Land der Väter, meine lieben Freunde. Und sie haben diese Sehnsucht, diese Erwartung nach dem Messias, Freunde. Es ist interessant und viele erkennen jetzt schon Jesaja 53 und die Gemeinden wachsen aus dem Boden. Aber Freunde, das Volk als Volk, dem ist Blindheit widerfahren, so lange bis die Nationen, die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist und als dann ganz Israel selig werde. Römerbrief Kapitel 11 ist die ganze klare Antwort. Ganz, ganz wunderbar. Aber, meine Lieben, ich möchte jetzt die Tora aufschlagen. Griechisch Pentateuch. Übersetzt das Fünfbuch. Freunde, die Juden lesen diese Tora einmal durch im Jahr. Wer gläubig ist, die ganze Tora. Und ich möchte sie aufschlagen im fünften Buch Mose. Fünftes Buch Mose, dieses Fünfbuch eben, Kapitel 30, und da lese ich einmal von Vers 4. Da steht Folgendes. Ich lese schon von Vers 3 an. Der Herr, dein Gott, wird dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Also nicht der Teufel. Der Teufel hat sie nicht verstreut. Sondern, meine lieben Freunde, Gott. Und dieser selbe Gott, der sie verstreut hat, sagt, ich werde euch wieder zurückbringen. Das lesen wir jetzt. Wenn du bis an der Himmel Ende verstoßen wärest, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und wirst es einnehmen. Ist nicht so, dass da niemand wohnt, ne? Du wirst es einnehmen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Bis jetzt sind sie nur dem Fleisch nach beschnitten. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Und jetzt passt auf, im Vers 7. Und jetzt denkt einmal an Syrien und an all diese Länder da. Aber diese Flüche wird der Herr, dein Gott, alle auf deine Feinde legen. Und auf die, so dich hassen und verfolgen. Du aber wirst dich bekehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben. Glück geben in allen Werken deiner Hände. Stellt euch mal vor, also er holt sie aus der ganzen Welt. Es gibt eine Stelle, da heißt es, ich habe sie verstäubt über die ganze Erde. Und jetzt plötzlich kommen die zurück, meine lieben Freunde, jeden Tag. Und die Nationen toben. Und die UNO, die ist dagegen. Und Freunde, ihr habt ja hier in Deutschland eine Kanzlerin, eine Israel-Freundin, sie hat mit ihrer Regierung jetzt auch mit Benjamin Netanyahu Freundschaft und da ist ein Geben und Nehmen, wunderbar. Aber sie hängt noch fest an dieser Zwei-Staaten-Lösung. Was für eine Not, wir Schweizer sind sowieso daneben. Wir sind mit unserer Superneutralität, wisst ihr, sind wir gebunden, wir können gar nicht richtig politisieren. Aber, Freunde, es tut sich was. Es tut sich was. Wisst ihr, Freunde, 3 Präsidenten der USA. Clinton, Bush und der letzte, Obama, Freunde, die haben alle versprochen, wir werden die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem bringen. Alle. Sie haben es der jüdischen Lobby in Amerika versprochen, Israel versprochen, der Welt gesagt. Und stellt euch mal vor, diese 3 waren 8 Jahre am Ruder. 8, 16, 24, jeder 8 Jahre. 24. 48 Mal. Alle 6 Monate mussten sie Israel und der jüdischen Lobby in Amerika und der Welt erklären, warum sie die Botschaft von Tel Aviv nicht nach Jerusalem bringen. 48 Mal. Alle 6 Monate. Und jetzt kommt einer und der trampelt und er verspricht es auch und er hält Wort. Und die ganze Welt, die ganze UNO, die EU, alle schreien. Und man sagt den kleinen Ländern, verschiebt eure Sachen da nicht nach Jerusalem. Bleibt in Tel Aviv mit euren Botschaften. Geht nicht nach Jerusalem rauf. Aber jetzt große Nationen, die wollen kommen, Freunde, Brasilien und alle mehr. Und Freunde, schaut gebannt dorthin. Gott macht Geschichte. Und dieses Volk wird sich bekehren. Und das wird fantastisch sein, wenn sie ihn dann ansehen. Wenn sie heulen, jedes Geschlecht besonders, die Frauen besonders, die Männer besonders. Wenn sie dann fragen, wo hast du deine Wunden her? Und er sagt, so wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Und dann wird er auf den Thron Davids sich setzen, Freunde. Und das kommende Reich, das messianische Reich, das tausendjährige Reich, das sogenannte Millennium, um es noch theologisch auszudrücken, das kommt. Das kommt. Was bedeutet das für uns? Wir sind keine Juden. Das bedeutet für uns, erhebet eure Häupter. Denn eure Erlösung naht. Und darüber bin ich glücklich. Meine lieben Freunde Israel, ich wiederhole, schaut gebannt dorthin. Und der Herr wird alles wohl machen. Ja, was ist denn nun mit uns? Was ist denn nun mit der Gemeinde? Ich habe ja so ein tolles Thema. Mit der Welt geht es abwärts. mit Israel heimwärts, sie kommen aus der ganzen Welt. Mit der Gemeinde aufwärts. Was bedeutet das? Ich möchte euch das lesen. Hört mir zu. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das ist der Geheimnisverwalter Gottes. Er redet von vielen Geheimnissen. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Das Geheimnis, das Paulinische, ich sage euch, wo steht, 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Das ganze Kapitel spricht von der Auferstehung. Und ich lasse jetzt hier die Verse 51 bis 53. Nicht alle werden sterben. Am Tag der Parousie, wieder theologisch, der Tag der Erscheinung des Herrn, an dem Tag, Freunde, werden noch Menschen leben, nicht verstorben sein. Und die sterben nicht. Die werden in einem Nu verwandelt. Und mit den Auferstandenen, wir haben es hier mit der sogenannten ersten Auferstehung zu tun, werden diese Verwandelten, verwandelt, weil sie noch leben, mit diesen Auferstandenen, jetzt dem Herrn entgegengerückt, wir reden von der sogenannten Entrückung der Gemeinde. Und meine lieben Freunde, derselbe Mann, dieser Apostel Paulus, der Theologe, der die Bibel, das Alte Testament so gut verstand und uns erklärt in seinen gewaltigen Briefen, Freunde, der schreibt den Thessalonikern. Ich war ja jetzt in Griechenland, ganz in der Nähe von Thessalonik, von Saloniki. Und da habe ich diesen ersten Brief und den zweiten durchgenommen und auch den Philipper. Und meine lieben Freunde, jetzt möchte ich euch das einmal lesen. Im ersten Thessalonikerbrief, Kapitel 4, die Verse 13 und 14. 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und 14. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht vorenthalten von denen, die da schlafen, verstorben sind, der Leib, auf dass ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Freunde, jetzt gibt es die Gläubigen und die Ungläubigen. Die Ungläubigen haben keine Hoffnung, mit dem Tod ist alles aus. Man kann um die ganze Welt reisen, man findet den Verstorbenen nicht mehr. Es ist unmöglich. Schluss! Die keine Hoffnung haben. Wir haben die Hoffnung des Wiedersehens. Freunde, wer an den Sohn glaubt, der hat, der besitzt das ewige Leben. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Alles Worte des Herrn Jesus, sogenannte Herrenworte. Freunde, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und wenn dieser Herr Jesus, der sagt, ich bin die Wahrheit, wenn der sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann ist es ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Also Freunde, jetzt wird hier in diesem 1. Thessalonicher Vers 13 und 14 Gewaltiges gesagt. So wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, genauso wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesum mit ihm führen. Jetzt lese ich noch einmal von Vers 13 an. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht vorenthalten von denen, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja, was haben wir denn für eine Hoffnung? Das ewige Leben, Freunde. Die Hoffnung, dass wir beim Herrn sind. Die Hoffnung, dass wir uns kennen dort. Die Hoffnung, dass das Schönste noch vor uns liegt, dass es wunderbar wird. Ich bin auf beiden Seiten hin und her gerissen, sagt der Apostel. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber um der Gemeinde willen, um eures Willen, möchte ich noch hier sein und Frucht tragen und euch Jesus verkündigen. Freunde, er war hin und her gerissen. Und dann im Korintherbrief sagt er, es gibt ein Wandeln außerhalb des Leibes. Und dann sind wir daheim beim Herrn. Ein Wandeln außerhalb des Leibes. Deine Geistseele, die geht zu Gott zurück, der sie gegeben hat. Und wenn du hier die Tage abschließt, in dem Moment geht deine Geistseele zum Herrn. Und ich möchte sagen, wisst ihr, der erste Märtyrer, dieser Stephanus, der sagte, meinen Geist übergebe ich dir, Herr. Ja, wo ist dieser Geist hin? Zu den Geistern der vollendeten Gerechten, Hebräerbrief Kapitel 12. Ist ganz klar. Dort ist der Vater, dort ist der Sohn, dort sind die Engel, dort sind die vollendeten Gerechten, dort sind die Geistseelen. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Und es gibt die Auferstehung der Toten. Und diese Geistseele wird in diesen Herrlichkeitsleib hineinkommen. Und dann ist die Erlösung abgeschlossen. Welch eine Zukunft hast du und ich. Das Schönste liegt vor uns. Und darauf wollen wir uns doch freuen. Meine Lieben, das ist so etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe jetzt hier im 1. Thessalonicher 4 gelesen, Kapitel 13 und 14. Und ich möchte jetzt noch im Kapitel 4 die Verse 15 bis 17 lesen. 15 bis 17. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, auf die Zukunft des Herrn werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen, die da verstorben sind. Denn er selbst, und das ist jetzt die Entrückung, denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes Herrn niederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir noch leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Meine Freunde, das ist der Trost, den wir mitgeben dürfen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dieser Trost. Und meine Lieben, ich komme zum Schluss. Ich habe mit Jesus Christus begonnen, mit dem größten Propheten aller Zeiten, zugleich der Sohn des lebendigen Gottes. inkarniert, ins Fleisch gekommen. Der Logos ward Fleisch und wohnte unter uns. Der Logos, das Wort, das bei Gott war, und Gott war das Wort, und am Anfang war das Wort bei Gott, meine lieben Freunde. Und dann steht, und das Wort ward Fleisch. Der Logos, das Wort, das alles ins Dasein gerufen hat bei der Schöpfung, ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Freunde, ein Wort des Täufers, stellt euch mal vor. Das ist der Täufer, der von dieser Gnade redet. Er heißt ja Johannes, und Johannes heißt Gnade. Und der hat das erfasst. Das ist so gewaltig. Jetzt will ich aber, Freunde, und das ist nun ganz, ganz ernst, mit Jesus schließen. Hört mir zu, was ich jetzt da lese, Freunde. Ich sage euch nachher, wo steht. Es ist ein gewaltiges Herrenwort. Es ist eine Ermahnung. Er sagt, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Sorgen, mit Saufen, mit Fressen. Das Gegenteil von Trinken und Essen. Und dann sagt er, so seid nun wach. So seid nun wach. Alle Zeit. Und betet. Meine lieben Freunde, ich habe darüber gesprochen, betet ohne Unterlass. Ich werde einmal eine Predigt halten, so Gott will und wir leben, über dieses kleine Wort, betet ohne Unterlass, was das bedeutet und wie das zugeht, wie man das verstehen muss. Freunde, er sagt hier, so seid nun wach, alle Zeit, und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Meine lieben Freunde, Lukas Kapitel 21, wir haben schon von ihm gelesen im selben Kapitel. Und jetzt die Warnung. Schlaft nicht! Freunde, es gibt kein Hunger mehr und kein Durst. Wenn ich noch an die Evangelisationen denke, vor Jahren, Freunde, ich habe das erlebt, auch hier in dieser Stadt, wo monatelang evangelisiert wurde, wo Menschen gläubig geworden sind im Zelt. Heute müssen wir froh sein, wenn einige kommen, um die Tische noch da zu segnen und die Stühle anzuwärmen, Freunde. Man müsste sie beinahe holen und wieder zurückbringen. Ein Zeichen der Zeit, der große Abfall, die Trägheit. Ach ja. Auf den Abfall brauchen wir nicht mehr zu warten, auch vom wahren Glauben. Werde ich den Glauben noch finden, wenn ich wiederkomme? Freunde, es ist nur noch der Antichrist, der sich nicht offenbaren kann aus einem ganz besonderen Grund. Da ist noch etwas, was ihn aufhält. Meine Freunde, der Heilige Geist, der in der Gemeinde ist, in den Gläubigen, das hält den anderen Geist und den Antichristen noch auf. Und er muss hinweggetan werden, hinweggehoben, aufgerafft, diese Entrückung. Und dann ist der Weg frei, dann wird er sich offenbaren, Freunde. Ach, dann kommt die 70. Jahrwoche im Daniel, Kapitel 9. Dann wird er da sein. Und Israel wird ihn annehmen, den falschen Messias. Sie haben schon so viele Falsche gehabt, ne, in der Geschichte. Meine lieben Freunde, Lukas Evangelium Kapitel 21, Vers 36. So seid nun wach alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. Lest doch das ganze Kapitel, dann seht ihr, was auf uns zukommt. Und er lehrte des Tages im Tempel, dieser Jesus. Und des Nachts aber ging er hinaus und blieb über Nacht am Ölberg. Und dann hat er gebetet und mit seinem Vater gesprochen. Und Freunde, dann hat er wieder eine neue Wegweisung bekommen von seinem Gott. Denn er war immer im richtigen Moment, am rechten Ort und hatte das richtige Wort für die Menschen. Ach, unser Heiland, er ist für uns Vorbild und alles. Und meine Lieben, wir haben schon wieder Montag. Übermorgen ist Schluss, dann gehe ich wieder in die Schweiz zurück. Ich bete für euch. Tut es bitte für mich. Wie mein Bruder gebetet hat, ich bin noch im Fronteinsatz. Und ich weiß, dass ich schwach bin. Und deshalb ist seine Kraft mächtig. Und er kann uns aufhelfen. Und ich will euch mit einem Grußwort verabschieden heute Abend. Maranatha. Unser Herr kommt. Er kommt. Mach dich bereit. Und wisst ihr, Freunde, es gibt also einen Fluchtweg. Und wisst ihr, wer das ist und was das ist? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus wird sich vor dir her zum Fluchtweg geben. Und wir sind, und das ist wieder ein Wort, meine lieben Freunde, 1. Thessalonicher, wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern um die Glückseligkeit zu ererben. Und das ist etwas Wunderbares. Deshalb freuen wir uns und leben jetzt in einer hochinteressanten Zeit. Hochinteressant. Und in einer erwartungsvollen Zeit. Gott segne uns. Amen. Ich freue mich auf morgen, ihr Lieben. Ich will euch noch das Thema von morgen ansagen. Wie kann ich in dieser gottlosen Welt bestehen? Das ist sehr wichtig, ne? Wie kann ich in dieser gottlosen Welt bestehen? Ich freue mich schon. Betet für den Vortrag, betet für mich. Wisst ihr, Freunde, ich habe keine Reserven und keine Konserven. Ich stehe vor dem Herrn jeden Tag und sage, Herr Jesus, du gibst mir das richtige Wort zur richtigen Zeit und du segnest die Lieben, die kommen und weißt, was sie für eine Nahrung brauchen. Und der Herr erhört Gebet. Denn er lebt. Und jetzt dürft ihr sogar einmal Halleluja sagen. Halleluja. Wunderbar, ich freue mich.